Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Das bringt nichts, da muss ich halt warten. Ne? Also da muss man immer individuell schauen und ich bin kein Fan von so ganz strikten Sachen, sondern eher so, dass man schauen muss, das ist die Evidenz, das ist die Wissenschaft, aber letztendlich entscheidet einer und das ist nicht der Kinderarzt, sondern das Kind.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Vitor, unsere zweite Folge beginnt genau jetzt und ich freue mich riesig, weil wir haben eine Umfrage auf deinem Insta-Channel Kids Doc getätigt und dort haben wir unfassbar viele Fragen bekommen, die wir heute leider nur bedingt nicht alle beantworten können, aber wir haben uns da mal die 10 häufigsten, die nicht nur dir im Praxisalltag begegnen, sondern die auch heute oder die auch gestellt worden sind von deinen ganzen Followern. Vitor, bist du bereit für dieses Fest der Fragen?
Genau, ja, ich bin bereit. Also ich bin ja jeden Tag damit konfrontiert und kenne die Antworten gut und deswegen lass uns starten.
Also man kann fast sagen, diese Folge können wir nennen die 10 häufigsten Fragen, die einem Kinderarzt gestellt werden.
Kann man machen. Also weil es ist wirklich so also egal ob es jetzt auf Instagram ist oder im Alltag, in der Praxis, sind das die häufigsten Fragen. Es gibt natürlich noch andere, speziellere, aber das sind so die allgemeinen Fragen und die allgemeinen Themen, sage ich mal, die am häufigsten vorkommen, wo man auch relativ schnell eine Antwort geben kann.
Super. Dazu gesagt, man kann natürlich über jede einzelne Frage 3, 4, 5, 6, 7 Stunden diskutieren. Da gibt es viele wissenschaftliche Ansätze. Deshalb, wie man das vorher auch in so einer Quizrunde sagt, ich bitte dich, sich immer kurz zu fassen bei den Antworten, dass du also das Wichtigste von vornherein für uns hier aufs Tablett legst. Ich habe das ein bisschen unterteilt, weil die Fragen haben wir beide zusammen ausgesucht. Einmal in Entwicklung, Schlafen und Stillen. Das sind so die Überthemen, die kann man so ein bisschen einsortieren, damit ihr als HörerInnen da auch genau wisst, was euch erwartet. Deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Eine Frage, die einfach brennt, gerade bei jungen Eltern, die vielleicht das erste Kind haben, ist ja, darf ich mein Baby hinsetzen, wenn es noch nicht von alleine so richtig kann, Vitor?
Das ist nicht nur eine Frage, die tatsächlich auf Instagram ganz häufig gefragt wird, sondern auch in der Praxis. Und es ist wirklich so, dass da ganz viele Mythen gibt und ganz viele verrückte Sachen. Ich habe mir aus Spaß mal die Arbeit gemacht und habe geschaut, ob es irgendwelche Studien dazu gibt. Mhm. Gibt es irgendetwas, was auf der Welt schon mal in Studien empirisch irgendwie bewiesen worden ist? Es gibt keinen Nachweis, dass es zu irgendwelchen Wirbelsäulenschäden kommt. Das ist nämlich das Häufigste, dass die Leute immer sagen, oh, die Wirbelsäule geht kaputt, bloß nicht. Und ich habe wirklich, wie gesagt, es wurden schon viele Sachen untersucht. Es wurde keine Studie oder es wurde gemacht, aber es wurde gezeigt, es gibt keine Schäden an der Wirbelsäule. Das ist schon mal gut. Das heißt, es ist jetzt nicht so dramatisch. Das Hinsetzen hat einen anderen Aspekt. Der Aspekt ist nämlich das Vorweggreifen von Entwicklung. Es gibt Kulturen, zum Beispiel im türkischen Bereich oder auch im arabischen Ländern, da ist es ganz typisch, dass man Kinder, die wirklich noch wenige Wochen, Monate manchmal noch, also 3, 4 Monate alt sind, wirklich gesetzt werden und dann rechts, links und hinten mit Kissen gestützt werden. Und das ist das Kind, ich schwöre dir, ich erkenne das sofort bei der U6, das sind dann die 5, 6 Monate alten Kinder, Wenn die sitzen wie eine Eins, dann weiß ich, dieses Kind wurde schön jeden Tag hingesetzt.
Trapiert.
Dieses Kind, genau, ne? Das trainiert das natürlich. Ja. Das Kind fällt aber einmal zur Seite und sitzt da wie ein Maikäfer oder wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und hat keine Ahnung, wie es sich irgendwie wieder in eine andere Position bringt. Und das ist das Problem. Bewegung ist immer ein Fluss von verschiedenen Bewegungsabläufen. Und wenn wir jetzt das Kind setzen, dann hat das keinen Schaden. Aber tendenziell, und das ist nicht immer so, aber es gibt Studien, die das zeigen, sind Kinder, die früh gesetzt werden, dann aber auch welche, die spät laufen zum Beispiel, weil dieser Fluss von sich bewegen, viel auf dem Bauch liegen, das fehlt alles, ne? Dieses von einem zum anderen kommen. Und diese Kinder haben können, muss nicht, aber können ein Problem dann später haben, weil sie bestimmte Bewegungsabläufe gar nicht wissen, wie, sie haben sich das einfach nicht selbst erarbeitet. Und das ist das Problem. Das kennen wir alle von uns. Wenn man sich selbst was nicht aber erarbeitet, sondern abgeschrieben hat beim Kumpel, bei der Arbeit, dann weiß ich es letztendlich, ich habe es nicht selbst gelernt. Ja. Und so ist das bei den Kindern auch. Sie haben es nicht selbst gelernt und wenn es später nochmal abgefragt wird, und das wird abgefragt, nämlich beim Laufen, beim Hochziehen und sonst was, dann fehlt diese Erfahrung und das ist das Problem.
Mhm. Also das, ich würde jetzt das mal so zusammenfassen, dennoch nicht versuchen, die Kinder hinzusetzen und zu trapieren, weil es das eigene Entwicklungsgen ist, was sich da auch ausbreitet. Das eine Kind kann das besser, das andere Kind kann das besser. Kann ich als Dreifachvater auch bestätigen. Der eine läuft schneller laufen, der eine lernt schneller laufen, der andere kann sich schneller irgendwo hochziehen. Jedes Kind ist da eben individuell, bedeutet also, Kinder entwickeln sich von alleine, macht es nicht, setzt sie nicht hin.
So ist es, genau. Also das würde ich sofort unterschreiben, weil genau so ist es. Lass die Kinder, die sollen sich entwickeln. Es passiert immer in der gleichen Situation aus der Not der Eltern, ne? Weil das Kind liegt dann plötzlich auf dem Bauch und findet das richtig uncool. Oder es weint, wenn es hingelegt wird. Es findet viel cooler, wenn es nach vorne schauen will. Und dann wird es aus dieser Not der Eltern, weil sie sagen, oh Gott, ich muss meinem Kind doch was bieten, es darf doch nicht jetzt sofort weinen und sonst was, wird das Kind hingesetzt und dann nimmt das seinen Lauf.
Hat auch ein bisschen was mit dieser Vergleichbarkeit von jungen Eltern vielleicht und ihren Kindern zu tun. Bedeutet, wir kennen das ja alle, mein Kind kann schon laufen, mein Kind sitzt schon, ist gerade erst. Also das kenne ich auch als Dreifachvater. Diesen Gesprächen bin ich damals mal aus dem Weg gegangen. Da komme ich nämlich schon zur nächsten Frage, Vitor. Wann kommen eigentlich die Zähne? Weil das ist auch mal ein Thema. Mein Kind zahnt schon.
Ich sag immer, wenn die Zähne da sind, so viel Wert drauf gelegt werden würde wie vorher, dann würden Zahnärzte keinen Job mehr haben. Aber leider ist das nicht so. Also ist klar, dass manche sich Sorgen machen, wenn man mit einem Jahr noch gar keinen Zahn hat. Das ist verständlich, ist aber vollkommen normal, weil es gibt eine riesen Range von, es gibt Kinder, die kommen mit Zähnen auf die Welt. Und es gibt Kinder, die halt erst mit 1, 1,5 Jahren erst die ersten Zähne bekommen, dann aber relativ schnell alle hintereinander. Und alles in diesem Bereich ist vollkommen normal. Und das häufigste, weil die Fragen, die Runde auch heißt, die häufigsten Fragen, ist immer bei der U4, das ist so mit 3, 4 genau. Monaten, da kommt immer, wirklich immer die Frage, ich glaube, er bekommt Zähne. Und dann sage ich immer, ich glaube, sie glauben das, weil er dauernd die Hände in den Mund nimmt. Ja, genau. Nein, das ist die orale Phase. Da fangen die Kinder zu oralisieren. Alles wird in den Mund genommen. Dadurch sabbern sie viel. Und dann kommt immer der Einwurf von der Oma. Ich glaube, der kriegt Zähne, der nimmt so oft die Hände in den Mund. Ja. Meistens dauert es dann noch ein halbes Jahr, bis dann wirklich der erste Zahn kommt. Aber wie gesagt, bei dem Thema Zahn, man kann es nicht beschleunigen. Man kann nichts daran machen. Es gibt Kinder, denen fehlt sogar manchmal ein Zahn. Man kann es nicht ändern. Da wäre ich ganz entspannt. Ja. Wenn der Zahn dann da ist, dann bitte putzen. Und das Zahnen an sich kann manchmal auch ein bisschen schwierig sein mit Schmerzen, dass man dann guckt, dass man das kühlt oder dass man was gegen die Schmerzen auch gibt. Aber sich so viel Gedanken um Zähne zu machen, lieber wenn sie da sind.
Finde ich ein guter Ansatz, zu sagen, wenn sie da sind, kümmert euch richtig, vorher, ja, egal. Genau. Und wenn sie kommen, dann auch kurz die Perspektive aus meiner Brille. Da kommt auch Fieber und noch ein paar andere Sachen meistens hinzu, wenn die Kinder zahnen und viel sabbern. Daran erkennt man es dann auch. Es ist nicht immer nur, glaube ich, dass sie sich was im Mund stecken. Also bei meinen Kids war es zumindest so, dass immer ein bisschen Fieber und dieser ganze Apparat dahinter kam.
Ja, also bei Fieber, da muss ich kurz einhaken, Fieber an sich macht das nicht, also Kinder fiebern nicht durch Zähne. Dadurch, dass das Immunsystem ein bisschen runtergefahren wird und damit die Zähne durchbrechen können, dann sind sie anfälliger für Infekte. Also okay. Wenn man einen Zahn hat, dann bekommt man immer, kann es sein, dass man einen Infekt bekommt, einen viralen Infekt, man hat dann ein bisschen, ne, wie du sagst, ein bisschen dünneren Stuhlgang, hat eine Rotznase, also es ist aber nicht die Zähne unmittelbar, sondern es ist einfach ein Virusinfekt, den man sich dann einfängt. Fiebernde Kinder sollte man immer erstmal abchecken lassen.
Jetzt ist das Thema Laufen lernen natürlich auch noch immer ein großes Thema. Auch wieder dieser Kampf unter Eltern. Ich kann das, wie gesagt, das ist bewertungsfrei, aber aus meiner Perspektive, ich kenne es auch als Dreifachvater, da geht es auch mal, mein Kind kann schon laufen. Einige Väter üben es dann auch schon ein bisschen im Vorfeld, wenn das Kind sich ein bisschen hochziehen kann, direkt schneller hochziehen und auch mal die Schritte und die zwei Finger, dass die sich festkrallen und man versucht, das Kind dann irgendwie nach vorne zu bringen. Du als Experte, wie ist deine Sicht?
Diese ganzen Sachen mit dem Krabbeln oder mit dem Hinsetzen und sonst was, das ist immer, also man versucht, also die Eltern glauben wirklich, dass man Kindern alles beibringen muss. Aber das ist nicht so. Richtig. Und ich sage den Eltern das so oft, ein Kind lernt von alleine laufen. Auch wenn man es nicht glaubt und viele es nicht glauben, es passiert. Manche später, manche früher und sie haben keinen Nachteil, weil sie es erst mit eineinhalb gemacht haben oder sonst was. Die Eltern haben immer das Bedürfnis, ich muss ihm jetzt was beibringen. Aber das muss man in dem Fall nicht, weil das kann nach hinten losgehen. Eine absolute Katastrophe sind diese Türhopser, diese Gehfreis, wo man die Kinder reinsetzt und die können dann plötzlich sich in der ganzen Wohnung toll bewegen, aber ich sag mal, für den Lerneffekt null und plötzlich auch ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko, also in ganz vielen Ländern verboten, in Deutschland leider noch nicht, aber das auf keinen Fall und auch die Lauflernwagen, die so berühmt sind und toll sind, die sind eigentlich erst gut, wenn das Kind laufen kann, weil wer sich einmal anschaut, wie ein Kind, was nirgendwo dran war, das stellt sich halt irgendwie hin oder zieht sich dann etwas hoch und dann fängt es an, Schritte zu laufen. Die Arme sind dann meistens so ein bisschen nach oben gerichtet, der Mittelpunkt muss irgendwo in der Mitte des Körpers sein. Wenn ich jetzt aber so einen Lauflernwagen habe, da gibt es ja die verschiedensten Sachen und ganz tolle Holzoptik und sonst irgendwas, dann haben die Kinder ja immer die Hände nach vorne gestreckt, genau. Als würden sie gerade beim Einkaufen versuchen, durch den Supermarkt zu rennen. Und das ist ja sowas von unphysiologisch. Also Kinder müssen zweimal lernen. Sie müssen einmal lernen, nach vorne sich festzuhalten. Ne? Die fangen dann an zu rollen oder schieben was nach vorne und haben dann wie so ein Zombie die Hände nach vorne. Ne? Und dann, wenn das dann gelernt ist, dann müssen sie aber irgendwann auch lernen, ach so, die Hände müssen aber auch irgendwie weg, weil später ist ja da kein Kinderwagen oder kein Lauflernwagen, an dem ich mich festhalte. Also einfach die Kinder in Ruhe lassen, die einfach laufen lassen, die ziehen sich alleine hoch ungefähr mit einem Jahr an den Sachen, dann laufen sie an der Couch entlang und wenn sie sich trauen, mal einen Schritt mehr und sonst einfach nichts machen. Und das Gleiche ist auch mit diesem an den Finger laufen. Ja, das ist dann einfach nur eine Marionette, die bewegt ihre Beine. Das sieht sehr lustig aus, aber wenn das Kind zur Seite kippt, wenn das Kind nach vorne kippt, wer tariert das aus? Wer macht die Aufgabe, die eigentlich das Gehirn machen sollte? Wir. Ne? Wir lassen ja nicht unser Kind fallen. Das heißt, es sieht lustig aus, aber für den Lerneffekt ist das nichts. Deswegen einfach lassen. Und wer läuft denn mit seinen Händen direkt weit oberhalb des Kopfes? Kein Mensch. Und so trägt man ja seine Kinder meistens. Wenn man die an den Fingern hält, dann haben die dann immer so eine gestreckte Position nach oben. So läuft doch auch kein Mensch. Ja. Also einfach lassen und irgendwann läuft es dann schon. Und wenn es nicht läuft, dann muss man schauen, warum. Dann kann man das physiotherapeutisch aufarbeiten, aber nicht helfen.
Aber was sagst du denn, wäre denn ein Mittelchen, um das zu fördern? Weil einige Kinder sind dann vielleicht auch ein bisschen faul. Die ziehen sich zwei, dreimal hoch, wissen, dass die sich hochziehen können und dann machen sie es erstmal eine ganze Zeit nicht mehr. Normal, ja, muss man das fördern oder ist es einfach, sagst du dann,
also
egal?
Also fördern könnte man dann zum Beispiel, dass man die, wenn die Kinder sich an der Couch hochziehen können, dass man zum Beispiel die Rassel oder das Spielzeug, weil es das toll findet, oben auf die Couch legt.
Super,
ist ein Tipp. Dann vielleicht einfach, und dann kann man da die Spielsachen vielleicht ein bisschen tiefer an der Couch, dass man sich auch mal hinstrecken muss, dann auf der anderen Seite von der Couch oder vom Tisch, wenn man weiß, der zieht sich immer auf der einen Seite hoch, mal auf die andere Seite vom Tisch stellen, dass er dann einfach mal, also keiner ändert es, ist jetzt kein Leid, geht, aber man muss schon ein bisschen Druck erleiden, damit man was verändert. Mhm. Ansonsten macht man nichts. Und wenn ich weiß, das coole Spielzeug ist da hinten in der Ecke, mal gucken, was ich machen kann, damit ich da hinkomme, so kann ich es fördern.
Das ist eigentlich eine super Überleitung, die du gerade ansprichst, dieser kleine Trick, das einfach mal auf die Couch legen, weil viele Kinder sprechen ja auch nicht direkt. Also klar, die kommen nicht auf die Welt und können direkt losbrabbeln, sondern das wäre sehr gruselig, wenn die uns alles direkt erklären können, was wir als Eltern vielleicht
manchmal
sogar falsch machen.
Aber auch gruselig.
Ja. Aber das ist ja auch mal so ein Thema. Mein Kind spricht nicht. Wie oft hörst du das in deinem Praxisalltag und du sagst dann, ja, es ist ja auch erst oder weil, wie müssen wir damit umgehen?
Also ich höre es tatsächlich eher, also im positiven Bereich, also im Sinne von, dass es dann doch wirklich auffällig wird. Ne? Also da haben die Eltern schon ein gutes Gespür, außer, also das sieht man manchmal, es gibt Eltern, die haben zum Beispiel, das erste Kind hat sehr früh, sehr fließend gesprochen und dann kommt der zweite, der ist so ein bisschen entspannter und will eher später reden. Dann fällt denen das früh auf, aber ganz häufig haben die Eltern ein ganz gutes Gespür dafür. Mein Kind sagt noch gar nichts, ne? Weil das merkt man ja schon im Vergleich auch mit anderen Kindern und das wird ja bei den Vorsorgen immer ein bisschen abgefragt. Bei der U7, das ist mit 2 Jahren, steht immer im Heft, 50 Wörter sollte das Kind können. Ja, genau. Ne? Und dann denken viele, oh mein Gott, mein Kind kennt keine 50 Wörter. Wobei man sagen muss, also wenn das Kind nicht Auto sagt, sondern sagt irgendwie ein anderes Wort, also es sollte immer das gleiche Wort für die gleiche Sache sein, das gilt auch schon. Ne? Und dann muss man so ein bisschen schauen, also ich als Kinderarzt gucke dann immer, ne, wie ist das Kind sonst entwickelt und wenn das wirklich nur Mama und Papa sagt und sonst nichts, dann muss man das einmal abklären lassen. Weil es kann nicht sein, dass man dann Ewigkeiten, ne, früher hat man eben gesagt, ach, die Jungs, die reden erst später und die Mädchen sind früher und so. Wo ich sage, es gibt gar keine Studien, die das jemals bewiesen haben. Oder, keine Ahnung, ja, der lernt 2 Sprachen, der kommt dann erst später und so. Dann, das kann sein. Das ist auch ganz häufig so, dass Kinder, die mehrere Sprachen lernen, vielleicht ein bisschen später tendenziell dann besser sprechen. Aber man darf sich auf dem nicht ausruhen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als zu warten, bis er dann 3, 4 ist und dann fällt einem auf, kacke, der hat das gar nicht aufgeholt und dann schickt man den mal zum Spezialisten, zum PET-Audiologen, also der Spezialist der HNO für Kinder und der macht dann mal einen Test und dann sieht man, kacke, der hört gar nicht richtig. Ne? Der hat vielleicht Flüssigkeit hinterm Trommelfell, was man so bei den normalen Untersuchungen nicht gesehen hat und er kann, also man muss hören können, damit man sprechen kann. Ja, also wenn man jetzt keine andere Störung hat und das ist das Problem und deswegen sollte man mit 2 Jahren, wenn das nicht erreicht ist oder egal wann, immer einmal eine Ohruntersuchung machen, um auszuschließen, dass da alles in Ordnung ist.
Eine weitere Frage, die uns oft begegnet ist, einerseits über die Umfrage auf Insta, aber auch aus deinem Praxisleben heraus, ist meistens, mein Kind, mein Baby stürzt so oft, wann muss ich eigentlich damit zum Doc gehen, wenn es vielleicht ein bisschen tollpatschiger ist? So formuliere ich es mal freundlich.
Ja. Also gerade ne, Laufen, Lernen, da kommt man ja zum ersten Mal damit in Kontakt, dass das Kind auch mal, also hoffentlich da, manche pullern auch vom Ehebett oder so, das ist dann was anderes, aber so vom Laufen her, da wird der Radius plötzlich größer, sie fallen dann auch mal. Es gibt so 2, 3 Sachen, an die man sich orientieren kann. Also wenn das Kind bewusstlos geworden ist oder in den nächsten 24 Stunden erbrochen hat, dann gilt das als Gehirnerschütterung. Dann muss das Kind sofort ärztlich vorgestellt werden, häufig im Krankenhaus auch mal über 24 Stunden oder 48 Stunden überwacht werden. Bei den anderen kleinen Stürzen kann man grob sagen, wenn das Kind, also wenn da nichts liegt, nichts Spitzes oder sonst was, wenn das Kind aus der eigenen Körpergröße fällt, ne, also es sitzt und es fällt nach hinten oder fällt nach vorne mit dem Gesicht oder das Kind steht und knallt so ein bisschen auf die Seite, wenn die dann so stolpern, dann kann man sagen, ist meistens, da kann auch immer was passieren, aber ist meistens eher so, dass man sagt, okay, ich beobachte es und schaue, wie das Kind danach ist. Natürlich, wenn erbrochen oder im Verlauf Erbrechen kommt, dann muss man es wieder ärztlich vorstellen. Aber alles, was so aus der eigenen Körper, das ist ungefähr wie bei uns. Wenn ich jetzt aus dem Stand irgendwie ausrutsche, ist es meistens okay. Wenn ich jetzt irgendwie von der Leiter stürze, was natürlich nochmal vielleicht doppelt so hoch ist wie ich, dann geht das ganz schnell. Und das muss man sich immer immer irgendwie bewusst werden, dass wenn ein Kind zum Beispiel, der ist 1 Meter groß, irgendwie so ein 2-Jähriger, wenn der aus 2 Meter fällt, aus dem Hochbett vom großen Bruder zum Beispiel, das ist 1,80 Meter, dann ist das fast doppelt so hoch, wie hoch er ist. Das wäre das, also ich bin jetzt 1 Meter riesige, 1,76 Meter. Das wäre das Gleiche, als würde ich halt aus so 3,5 Meter. Aus dem, das wäre so, als würde ich aus 3,5 Meter Höhe fallen. Ja, das ist erstes Stockwerk, ja. Ungebremst. Und deswegen muss man da schon sagen, da muss man immer sich bewusst werden, was für uns vielleicht nicht so hoch ist, immer in Relation zum Körper. Und wenn man aus dem eigenen Stand eher fällt, wie bei den Kleinen, das häufig passiert, eher beobachten und schauen.
Eine weitere Frage, die kam, ist: Hilfe, mein Baby schielt. Da haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten. Da hast du gesagt, ja, wird mir auch oft gestellt, wenn ich Untersuchungen habe von Kindern. Erklär uns da auf.
Also es ist so, dass die Kinder am Anfang natürlich die Augen, die sehen manchmal aus ein bisschen wie so ein Chamäleon, das rechts nach links und oben und so. Man erschrickt dann so bei den ganz Kleinen, bei den Neugeborenen. Die können halt noch nicht fixieren, sehr, sehr, sehr kleine, direkt nach Geburt. Die können die einfach noch nicht sehr fixieren, können auch gar nicht in die Ferne gucken. Und dadurch machen die Augen manchmal so ein bisschen das eine, so ein bisschen was anderes. Und dann schielen die mal kurz. Die Regel ist eigentlich immer, wenn Kinder fixiert schielen, das heißt, das eine Auge guckt normal und das andere guckt immer, immer, immer in die gleiche Richtung, dann muss ich es immer vorstellen und sonst ist ein Schielen bis zum 6. Lebensmonat okay. Wenn nach dem 6. Lebensmonat, wenn da so ein Ab- und Zuschielen vorkommt, muss das auch abgeklärt werden. Vorher, nur wenn das wirklich immer so fix ist, wenn man denkt, das Gefühl, also das guckt ja nie anders, dann muss das auch schon vorgestellt werden, bis zum 6. Lebensmonat ein Ab- und Zuschielen, so alternieren, mal da und so, und nach dem 6. Monat verschwindet das, das muss man nicht vorstellen.
Du sagst 6. Lebensmonat. Genau. Ab da wird es erst brenzlig, vorher völlig normal. Und ist ja auch ganz süß, auch mal so ein Bild zu machen. So, kleines Meme. Jetzt, bevor wir zu dem Thema Schlafen und Stillen übergehen, ein kleiner Mythos vielleicht noch, was man immer dann hört von der Mutter, also geschweige denn dann der Oma von dem Kind. Oh, zieh dem Kind doch Socken an, wenn das hier barfuß rumläuft, dann wird es doch ganz schnell krank auf den kalten Fliesen und Co. Wie oft musst du da einlenken?
Also was schon Thema ist, ist dieses, wie ziehe ich mein Kind an, zu warm, zu kalt, klar. So gerade im Winter, jetzt im Sommer geht's eher, aber eher im Winter, aber dieses Sockenthema ist ein Riesending und das kommt auch so ein bisschen drauf an, wo kommt man her. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Portugal, da ist das, also heute noch, wenn ich barfuß laufe, sagt mein Vater noch, oh, hier zieh dir mal Socken an, sonst wirst du krank. Das ist so in deren DNA drinne, dass man krank wird, wenn man keine Socken anhat. Und es gab dann, und dann die Leute, die dafür sind und sich ein bisschen im Internet auskennen, die kramen dann so eine Studie. Es gab eine Studie dazu mit total wenig Leuten und es waren meistens nur Frauen, junge Frauen, die sowieso ganz häufig frieren und bei denen wurde dann diese Studie, die noch nicht mal repräsentativ ist, und da hat man dann gesehen, dass wenn man barfuß läuft, kann es dazu führen, dass man häufiger eine Blasenentzündung bekommt. Ob das die Studiendesign so war, dass also junge Mädels bekommen eh häufig Blasen. Also ja. Alles so ein bisschen nicht so toll, sollten eigentlich neue Studien gemacht werden, aber es ist eindeutig so, dass man nicht krank wird, wenn ich jetzt keine Socken trage. Natürlich, wenn ich jetzt friere und ich sitze da und mir ist kalt, dann werde ich krank, aber gerade ein Säugling, also auch die Kleinen, wenn sie auf einer Decke liegen, man sollte immer gucken zwischen den Schulterblättern oder im Nacken. Ist da die Temperatur in Ordnung, dann kann man die Socken mal ausziehen und schauen, weil das Kind, also genauso wie wir unsere Umwelt mit den Händen ertasten, so machen genau. Das die Kinder ja auch mit den Füßen. Mhm. Also die ganzen Bahnen, die von den Füßen, die wir ja dann brauchen zum Laufen, fürs Gleichgewicht, wie stehen meine Füße, diese Bahnen müssen ja mal erstmal ein bisschen ausprobiert werden und ausgebildet werden und im Gehirn auch dann die Zellen dort angeregt werden. Und wenn ich dauernd, man muss sich vorstellen, wenn ich dauernd mit riesen Handschuhen rumlaufen würde und mit denen jetzt soll ich essen und Zähne putzen und soll jetzt mein Handy bedienen, das geht nicht. Und genauso ist das mit den Füßen. Wie gesagt, man wird nicht häufiger krank und deswegen, oder bei den, ich habe jetzt schon viele gesehen, die kaufen dann extra, machen so Stulpen für die Knöchelchen, die man dann anziehen kann. Und ich kann nur sagen, meine Kinder sind immer, wann es geht, barfuß, also weil sie es lieben und weil mit den Socken, die einfach unfassbar ausrutschen auf unserem Boden. können und deswegen haben wir immer gesagt, ohne Socken. Und die sind nicht häufiger krank als andere.
Ja, was du gerade gesagt hast, dieses Erkunden, dieses Entdecken, dieses Gefühle, also Gefühl über den Fuß bekommen, total wertvoll. Also ja, wenn wir uns daran erinnern, läufst du gerne im Sommer mit Socken durchs Haus, dann ist eigentlich auch die Barfuß-Variante meistens ein schöneres Lebensgefühl vor allem auch. Das sollte man den Kleinen auch ruhig vermitteln. Statt nochmal Stoppersocken, nochmal was drüber und nochmal was drüber, sodass der Fuß gar nicht mehr atmen kann. Jetzt waren wir gerade schon so ein bisschen bei dem Thema Mythos und haben das Barfuß-Thema besprochen. Wir gehen jetzt mal in das Thema Schlafen. Da sagen ja meistens, was man oft hört, auch wieder von den Älteren, die schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, mein Gott, jetzt still das Kind doch mal ab, dann schläft es auch endlich mal durch. Was ist denn da dran?
Ach, da liege ich immer krampfend in der Ecke. Das ist etwas, das ist so tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. So tief verwurzelt, dass man das, ich arbeite und arbeite dagegen, aber man kommt kaum dagegen an. Also es ist halt einfach, Schlafmangel ist eine Foltermethode ja. In ganz vielen schlimmen Ländern. Und deswegen kann man sich schon vorstellen, dass natürlich, dass für Eltern dieser Schlafmangel gerade am Anfang, wenn man das vorher nicht gewohnt war, also wirklich manchmal körperlich schmerzen kann. Und dass man dann natürlich auf jeden Hinweis, auf jeden Tipp ganz erpicht ist, damit man bloß dieses Kind zum mehr Schlafen oder Durchschlafen hinbekommt. Ne? Und dann ist dieses Argument ganz häufig, ne? Das Kind wird gestillt, gerade diese Kleinen mit 6 Monaten, das wird ja noch ganz häufig gestillt, manchmal alle 2-3 Stunden in der Nacht, wenn nicht sogar häufiger, wenn die mal so eine Schubphase haben. Dann und es ist ein Mythos. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht, wo ich das mal reingeschrieben habe und es haben mir tausende Frauen geschrieben, die wirklich gesagt haben, es wäre so geil, wenn das so wäre. Und viele sagen, es ist jetzt viel schlimmer geworden, weil jetzt muss ich, früher konnte ich einfach die Brust geben, hab ihn rübergezogen, jetzt muss ich jedes Mal aufstehen und ihm eine Flasche machen. Und es gibt natürlich, und das will ich auch nicht irgendwie jetzt nur sagen, es war nur so, es gibt auch Eltern, die mir geschrieben haben, Mütter, die gesagt haben, auch bei uns hat es zum Glück geklappt. Aber da muss man sagen, habe ich mir nochmal genau angeguckt. Das waren fast alles Eltern, die sehr lange gestillt haben, also Mütter, die sehr lange gestillt haben, wo die Kinder schon deutlich älter waren. Mhm. Die waren schon fast 2 Jahre alt, 1,5 Jahre alt, die einfach länger gestillt haben und wo die dann in der Nacht das versucht haben abzustillen. Tagsüber haben die, glaube ich, noch, manche haben noch tagsüber weitergestillt, aber in der Nacht das eher eingestellt haben. Und da hat das eher geklappt. Aber zu glauben, dass ein 6 Monate alt das durchschläft und durchschlafen bedeutet 3 bis 4 Stunden.
Genau, das ist.
Das muss man ja immer wieder sehen. Ja,
das sind nicht diese 12 Stunden.
Genau, das sind nicht die 12 Stunden, die ich gerne hätte, sondern das sind 3 bis 4 Stunden. Das nennt man dann schon durchschlafen. Wenn es mehr ist, super. Wenn es weniger ist, ist auch normal in manchen Phasen. Und deswegen kann man da ganz klipp und klar sagen, es gibt keine Evidenz, es gibt keine Wissenschaft, die das bestätigt. Es kann eher nach hinten losgehen. Bei manchen klappt das, aber eher tendenziell bei den älteren Kindern.
Sind wir beim Thema Schlafen. Es gibt ja auch diese Momente, die du als Eltern, gerade wenn das das erste Mal ist, nicht so schnell vergisst. Mitten in der Nacht schreit dein Kind auf einmal, ist total hysterisch und lässt sich kaum beruhigen. Ab dem 2. Lebensjahr war es bei uns, dass wir das einmal erfahren durften. Woran liegt das? Was macht das? Und das ist ja auch deckungsgleich mit Insta, mit den Fragen. Da kamen echt viele Fragen zu. Also scheinbar ist es ein Thema. Und einerseits aus deinem Praxisalltag hast du das nochmal bestätigt. Peter, klär uns hier bitte einmal vollständig auf.
Genau, das ist also ist genauso wie du sagst, das ist die Kinder zwischen 2. und 5. Lebensjahr ungefähr, kann aber auch deutlich länger gehen, wachen meistens im 1. Drittel der Nacht auf, plötzlich mit so einem richtigen lauten Schrei ganz häufig, kann aber auch einfach nur mit lautem Weinen sein und die sind dann wirklich vollkommen Adrenalin, voller Adrenalin, die weinen, die schreien, manche schlagen um sich, die lassen sich nicht beruhigen und das ist der Nachtschrei. Schreck, auch Pavor Nocturnus genannt und gehört zu der Gruppe der nicht organischen Schlafstörungen, nennt man das. Also dazu gehört auch das Schlafwandeln und so. Und man weiß gar nicht ganz genau, warum das bei manchen mehr ist und bei manchen nicht. Man weiß, dass Familien, in denen zum Beispiel Schlafwandeln häufig, der Vater, die Mama schlafwandelt, dass das dann die Kinder manchmal auch haben können oder dann halt diesen Nachtschreck. Und dieser Nachtschreck ist halt so ein Thema, weil er so eine Ohnmacht bei den Eltern verursacht. Ne? Das Kind schreit plötzlich wirklich, als hätte man das gerade abgestochen, kann das manchmal schreien. Es ist wirklich ganz schlimm am Weinen. Die Eltern, ne, Alarm ist in den Eltern, die wollen dem Kind helfen, aber geht das von alleine weg. Es kann zwischen einer Minute und 15, manche sagen auch bis zu 30 Minuten gehen. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass dieses Schreien eine Viertelstunde oder 20 Minuten geht und man kann das kaum beruhigen, das ist natürlich also eine riesige Stresssituation. Vor allem ist das für die Eltern die Stresssituation, weil die Kinder können sich am nächsten Morgen nicht daran erinnern oder nur noch so Fragmente oder so, wenn sie geweckt worden sind. Es gibt so ein paar Sachen, die man empfiehlt, wenn das stattfindet. Also, dass man sagt, okay, abends vor dem Schlafengehen, man sollte so Schlafhygiene, ne? Immer zur gleichen Zeit, gleiche Rituale, ne? Das führt immer so ein bisschen fürs Gehirn, ist das immer schon mal so ein Runterkommen. Abends jetzt nicht irgendwie groß noch Tablet oder Fernsehen gucken. Und dass man dann sagt, wenn das in der Nacht dann zu diesem Schreien kommt oder zu diesem Weinen, muss man ganz genau gucken. Ist, wenn das Kind so gar nichts mitbekommt, und das ist fast immer so, dann ist man dabei, beruhigt es, aber vielleicht gar nicht anfassen. Man sollte es nicht wecken, weil das Kind kann, wenn es plötzlich wach wird, schlägt es auch mal. Ich habe einmal einen Vater gehabt, der hatte den Zahn ausgeschlagen bekommen vom Kind, weil das Kind sich so erschrocken hat und hat halt um sich gehauen. Also die können da wirklich Riesenkräfte entwickeln. Eher begleiten. Meistens legt sich das Kind wieder zur Seite und schläft ein. Und das ist letztendlich das, was man den Eltern sagen kann. Ist nicht schlimm. Es gibt Phasen, wo es jeden Tag sein kann, 3-4 Wochen, und dann wird es auch wieder besser. Und was man auf keinen Fall, weil es gibt ja 1000 Tipps, ne? Da viele sagen so, ja, lass doch mal den Mittagsschlaf raus, dann schlafen die richtig tief. Das ist ein Problem, weil das führt, also der Nachtschreck ist verbunden mit dem Tiefschlaf. Auch das Schlafwandeln ist verbunden mit dem Tiefschlaf. Wenn ich jetzt den Mittagsschlaf weglasse, dann kommt es zum Tiefschlaf-Rebound, nennt man das. Das heißt, die Kinder haben in der Nacht viel mehr Tiefschlafphasen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt, ist viel, viel höher. Also man würde den Eltern eher sagen, gucken Sie mal, vielleicht liegt es gerade daran, dass er jetzt in den Kindergarten gekommen ist und dort haben die keinen Mittagsschlaf mehr. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass er doch noch mal irgendwie ein bisschen mittags schläft. Oder es gibt auch, wenn Kinder immer zur gleichen Zeit diesen Nachtschreck haben. Also immer pünktlich 23 Uhr kann man die Uhr nachstellen, dass man sagt, bevor ich zum Beispiel ins Bett gehe um 10 oder so, dann wecke ich das Kind kurz. Es muss nicht richtig wach sein, aber dass man so ein bisschen aus seiner Schlafphase hochbekommt. Und das kann manchmal schon dazu führen, dass das Kind gar nicht mehr in diese Phasen kommt, wo es dann immer diesen Nachtschreck hat.
Hast du es selbst gehabt mit deinen Kids?
Nein, hatte ich tatsächlich. Also ich hatte es einmal, aber da war es eindeutig, und das ist auch nochmal eine Sache, infektbedingt. Also wenn die Kinder krank sind oder die brüten, man hat so manchmal das Gefühl, der hat so eine Schnoddernase, jetzt kein Fieber, aber die haben so eine Schnoddernase, brüten gerade was aus, dann ist die Bereitschaft, so einen Nachtschreck zu haben, auch höher, muss man sagen. Aber dann ist so, der Infekt ist weg und dann geht's weg. Und da hatte mein größerer Sohn, da war er kleiner, hatte das einmal, und das war aber eher so, der hat geweint, und ich dachte, hätte auch ein Albtraum sein können, aber er konnte sich dann nicht dran erinnern, obwohl er mich angeguckt hatte. Ne? Also das war dann muss man sagen, das war dann eher schon der Nachtschreck gewesen.
Da ist vielleicht noch eine Abgrenzung zwischen dem, was du gerade beschrieben hast, und es gibt ja auch, dass Kinder auf einmal viele Entwicklungsschritte durchmachen und das in der Nacht verarbeiten. Auf einmal können die laufen, auf einmal können die sich hinsetzen, auf einmal können die weiter gucken. Führt das auch dazu? Dann ist es aber differenziert. Dann sind Kinder unruhig in der Nacht und träumen wild und wachen dann auch, schreien auf. Das ist ein anderer Case.
Ne? Das kennen wir alle, ne? Immer wenn, oder wenn ein bisschen viel los war oder man war vielen unterwegs und das waren viele neue Eindrücke, dann kriegt man manchmal nachts die Retourkutsche, gerade bei den Kleineren, also bei den Babys oder so, und die weinen dann oder sind eher unruhiger. Aber der Nachtschreck, muss man sagen, da wenn die Eltern einem den Nachtschreck beschreiben, da muss man keine weiteren Untersuchungen machen, außer man ist sich nicht ganz klar, wenn das so beim Einschlafen ist, das wäre komisch. Aber ganz klassisch ist wirklich einschlafen, dann im ersten Drittel, meistens bis 12 Uhr, kommt das und dann legt sich das Kind hin und morgens weiß es nichts davon. Und das ist dann ganz klassisch und das kann man eigentlich rein vom Erfragen super von anderen Sachen abgrenzen.
Cool, danke da für die Einordnung. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage, weil wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben ein riesen Potpourri an Fragen, werden genau diese Art des Formates auch nochmal machen, zu gewisser Zeit. Aber jetzt erstmal die letzte Frage. Es gibt Kinderärzte, das haben wir jetzt erfahren, auch über deinen Insta-Channel, die raten dazu, aufhören zu stillen und direkt das Gläschen zu geben. Wie kommt es dazu und wie guckst du auf genau diese Thematik?
Ja, das ist, also wenn man sich das Studium des Mediziners anguckt, dann weiß man, dass man damit sonst in seinem Studium nichts zu tun hat. Mhm. Das ist erschreckend für viele Hörer, aber ich kann Medizin studieren und habe in meinem Leben noch nie was über Stillen gehört. Vielleicht mal in einer Vorlesung, Stillen ist gut und das war's. Ja. Und auch über Beikost oder sonst irgendwas. Dann kommt ja die Ausbildung zum Kinderarzt, da arbeitet man dann schon als Arzt. Und selbst dort, wenn man in einer Klinik war, was hat man in der Klinik mit Beikost zu tun? Die meisten Ärzte gehen nicht in die Praxis in ihrer Ausbildung, sondern bleiben in der Klinik. Das heißt, sie haben mit Beikosteinführung, mit den alltäglichen Fragen, die wir ja als Kinderarzt in der Praxis jeden Tag bekommen, ne? Damit hat ja ein Klinikarzt, bis er dann Facharzt wird, null zu tun. Ja,
jetzt,
null.
Wo du es sagst,
Genau, ne? Also die haben damit nichts zu tun. Das liegt am System. Ich hoffe, dass die Ordnung sich langsam ändert. Viele haben keine Lust mehr auf Klinik, können jetzt zum Glück auch schon längere Zeiten in der Praxis machen. Und das ist durch die neue Generation, die einfach viel mehr Wert auch auf Privatleben legt, was ja auch super ist, kommt das dazu, dass viel mehr jetzt in die Praxis gehen. Aber diese ganzen Kinderärzte, die da draußen sind, wenn man sich nicht selbst danach, wenn man sich niederlässt, einfach mal Kurse belegt, wo es um Beikost geht oder sonst irgendwas, dann hat man keine Ahnung. Und dann erzählt man nur das, was man selbst zu Hause erlebt hat oder was einem die Frau irgendwie erzählt hat oder was meine Mama mit mir gemacht hat. Aber ich weiß es nicht aus Evidenz. Natürlich gibt es die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde, hat zum Glück was über Ernährung rausgegeben und so. Aber wenn ich mir das nicht richtig durchlese und nicht verstehe auch, was da drin steht, dann habe ich ein Problem. Und dann komme ich auf so lustige Sachen wie: Nach 6 Monaten kannst du aufhören zu stillen. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist ein riesengroßer Schwachsinn. Die WHO empfiehlt 2 Jahre mindestens, aber letztendlich entscheiden das 2 Leute, wie lange gestillt wird. Und das ist die Mutter und das Kind und kein anderer. Natürlich heißt aber mit 6 Monaten jetzt stillen oder 1 Jahr stillen oder sonst was, dass ich nicht 1 Jahr lang nichts anderes gebe. Das liegt wieder auf einem anderen Blatt, ne? Da kommen wir wieder in die Wissenschaft. Da weiß man aus Studien, wann sollte ich mit Beikost, und da ist ja das Wort, Beikost. Ne? Genau. Es ist bei, also es ist dazu. Ersetzen. Ja, also wenn sie dann da ein Gläschen gegeben haben, dann geben sie bitte danach nicht mehr die Muttermilch. Nicht mehr die Brust. Aber Brust ist doch nicht nur trinken, sondern auch irgendwie einschlafen und Gefühl und sonst was. Also da prallen Welten aufeinander. Das ist wirklich gruselig, muss man einfach sagen.
Kann man da nicht fast eher sagen, da sollte man die Hebamme kontaktieren und fragen?
Ja, also es gibt gute, sehr, sehr, sehr tolle, also ohne Hebammen würden wir alle nicht funktionieren, weil in Deutschland ist Hebammenpflicht bei Geburten und keine Arztpflicht, aber es ist so, dass auch bei Hebammen leider es auch schwarze Schafe gibt. Genau, also ich würde tendenziell sagen, eher mehr bei den Kinderärzten und Ärztinnen, aber bei den Hebammen ist es auch immer manchmal
Hardliner bestimmt und
ja, nicht so, also nicht alle, deswegen sage ich so, aber meine persönliche Erfahrung ist so, dass es tatsächlich dann die WHO sagt und sonst irgendwas und es wird so ein bisschen vergessen, auf die Individualität des Kindes zu gucken, ne? Dass man sagt, es gibt aber Studien, die sagen, in den ersten 4 Monaten nicht anfangen, aber danach, wenn das Kind Beikostreifezeichen zeigt, kann man anfangen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, die WHO sagt 180 Tage oder nur die ersten 6 Monate nur stillen. Ja, also ich bin immer ein Fan von guten Kompromissen, und der Kompromiss der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde sagt zum Beispiel in den ersten 4 Monaten auf keinen Fall mit Beikost anfangen, und zum 7. Monat sollte man angefangen haben, und dazwischen entscheidet das Kind, ob es reif ist, ob es die Reifezeichen hat, wie den Kopf halten können in der Mitte, den Zungenstoßreflex, dass der weg ist, und dass die Kinder die Hände zum Mund nehmen können. Was bringt's mir, wenn ich ein Kind habe, was jetzt 6 Monate oder 5 Monate oder 6 Monate alt ist, und ich will dem was in den Mund schieben, und der drückt mit seinem Zungenstoßreflex mir permanent die Sachen wieder raus? Das bringt nichts, da muss ich halt warten. Ne? Also da muss man immer individuell schauen, und ich bin kein Fan von so ganz strikten Sachen, sondern eher so, dass man schauen muss, das ist die Evidenz, das ist die Wissenschaft, aber letztendlich entscheidet einer. Und das ist nicht der Kinderarzt, sondern das Kind.
Ja, das finde ich schön gesagt. Kannst du dich denn noch erinnern, wie lange deine Mutter dich an die Brust gelassen hat?
Also lange. Also ich wurde über ein Jahr gestillt.
Siehst du, und das dir ist auch was geworden.
Ja, aber nicht so groß. Ich habe, glaube ich, einen Mangel gehabt. das war halt irgendwie, in anderen Ländern ist das auch nochmal ein anderes Thema. Klar. Da wird irgendwie, es ist so was ganz Deutsches, so dass man das schnell weg, das Kind muss funktionieren, das muss, ne, das hat da irgendwie, leider hat da die, wie heißt Hara oder wie sie heißt da, die Nazi-Ärztin, die hat da immer noch einen riesen Einfluss in den Köpfen der Menschen. Kinder sind Tyrannen, Kinder müssen funktionieren, Kinder dürfen uns nicht ausnutzen, und dieses Stillen, das wird dann auch gleich als Ausnutzen gesehen. Viel, viel Arbeit steht da noch vor uns.
Und genau deshalb machen wir auch diesen wunderbaren Podcast. Das ist eine schöne Überleitung schon zum Ende, weil mit Blick auf die Uhr können wir leider nicht alle Fragen heute durcharbeiten. Wir haben jetzt aber 10 uns mal in den Fokus genommen. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Die nächste Folge ist übrigens Töpfchentraining. Das kam nämlich sehr oft von euch gewünscht als komplette neue Folge, und das Thema Verstopfung nehmen wir gleich noch mit rein, weil wir uns da sicher sind, dass wir Verstopfung und Töpfchentraining eigentlich in eins abhandeln können, weil ohne das eine funktioniert das andere wiederum nicht. So können das erstmal stehen lassen. Vitor, vielen Dank, dass du heute wieder Rede und Antwort gestanden hast als Kinderarzt. Du darfst wie immer diesen Podcast, den zweiten Podcast von uns, beenden.
Ja, danke. Ich hoffe, die Leute konnten etwas mitnehmen. Es war ja wirklich ein Potpourri aus verschiedenen Sachen, und wir haben, ich finde, ganz gut das beleuchtet, gerade auch den Nachtschreck, der ja, wie du sagst, auch so ein Riesenthema war, gut uns angeguckt. Und wie du sagst, beim nächsten Mal Töpfchentraining mit der Verstopfung, ein Riesenthema, gerade dieses Verstopfungsthema ist ein Riesenthema, und da werden wir ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, und da freue ich mich drauf.
Perfekt. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr auch mal gerade diese wunderbare Folge von uns gehört habt.
Tschüss.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc-open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber, bis gleich.